ein großer Fehler, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis raus gegründet habe. Also wir haben eine Plattform gebaut, die wirklich genau auf die Bedürfnisse von Eltern eingeht. Ich bin eine große Planerin und eine große Listenschreiberin.
Wie schauen deine Listen aus?
Ich habe so ungefähr für alles Listen. Okay. Secondhand ist ja oft ein Begriff, der wird in Verbindung gebracht mit Stöbern, ewig lang suchen. Wie können wir Aufmerksamkeit bekommen bzw. Sichtbarkeit bekommen, ohne dass wir jetzt großartig Geld ausgeben?
Babykleidung mieten statt kaufen. Kann das funktionieren? Caroline Schober hat mit New One ein Startup gegründet, das Nachhaltigkeit in die Wiege legt, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch ihr Unternehmen steckt noch in den Kinderschuhen. Wird es sich am Markt durchsetzen? In dieser Folge von Sound of Business erfährst du, was wirklich hinter der Idee steckt und wie es sich anfühlt, mitten im Gründungsprozess zu stehen. Jetzt dranbleiben und inspirieren lassen. Wir sitzen ja gerade in deinem Büro oder besser gesagt Homeoffice. Sehr schön gestaltet hier alles. Dein Unternehmen ist noch recht jung. Du bist noch eher am Anfang, kann man sagen. Wie ist denn das für dich, aber jetzt hier so im Homeoffice ja, Gäste zu empfangen?
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt mal die Familienbilder weggeräumt und stattdessen so ein bisschen ein professionelleres Umfeld gestaltet. Aber grundsätzlich, ich finde, gerade am Anfang kann man sich oft kein Büro leisten. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man da auch im Homeoffice sitzt teilweise.
War das für dich aber schon so klar, ja, wenn ich beginne, dann wird es mal ein Homeoffice werden. Wie war da so dein Zugang? Oder denkst du jetzt schon öfters dran, naja, eigentlich wäre es schon ganz nett? Oder brauchst du es vielleicht gar nicht?
Die Firma, für die ich davor gearbeitet habe, das war auch ein Startup, ein Fintech-Startup und das wurde in der Corona-Zeit gegründet. Und das heißt, da haben wir von Anfang an remote gearbeitet und das war für mich auch ein erstes Mal quasi. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, das hat total viele Vorteile. Und es gibt einem auch eine gewisse Flexibilität und man ist ja nicht gefangen in den eigenen vier Wänden. Also es gibt ja auch Coworkings, beziehungsweise kann man auch in ein Café auch ab und zu gehen oder sich mit anderen Gründern zusammensetzen. Das heißt, es ist nicht immer nur im Homeoffice, aber ich persönlich finde es sehr praktisch für mich, weil ich meine Zeit halt einfach sehr flexibel gestalten kann und auch natürlich ist es eine Kostenfrage. Also langfristig wäre es natürlich super, aber ich glaube, das wird halt erst relevant, wenn es ein großes Team ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so bei Remote, dass man natürlich auch für viel diversere Talente irgendwie Zugang hat. Weil zum Beispiel mein Mitarbeiter oder einer meiner Mitarbeiter, der sitzt jetzt in Deutschland, das ist ein Student und kann so jetzt aber auch trotzdem bei New One mitwirken, ohne dass er jetzt vor Ort ist.
Da wird das Büro gar nicht so viel bringen.
Genau.
Wenn mal ein Büro, wäre es dann wirklich ein Büro für dich oder wäre es dann etwas, wo du sagen würdest, nein, da möchte ich auch dann die Babykleidung präsentieren?
Das ist gerade so die Überlegung.
Weil Shop hast du ja nicht, ja, keinen physischen Shop, muss man ja
genau.
Sagen.
Also ich habe das Gefühl immer mehr, dass es auf jeden Fall interessant wäre für uns, quasi ein Geschäft zu haben, wo wir halt Geschäft, Lager und Büro quasi kombinieren und auch die Möglichkeit haben, quasi die Ware auszustellen, weil ich habe das Gefühl, gerade bei Secondhand-Sachen sind manche Eltern vielleicht noch ein bisschen misstrauisch und da wäre es schon toll, wenn man das dann auch vielleicht mal angreifen kann und ansehen kann, genau.
Lass uns jetzt ein bisschen über New One reden, was du eigentlich so genau machst. Du hast vorher mit Fintech begonnen, dass du dort bei einer Firma gearbeitet hast. Jetzt ist natürlich der Weg von Fintech zur Babykleidung, ja, vielleicht ein bisschen ein eigener Weg. Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl mal.
Mein Großvater hat eine Textilfirma. Das heißt, ich bin schon mit dem Thema Textilien aufgewachsen. Das heißt auch mit Kleidung und einfach den Wert der Kleidung, der Textilien zu erkennen. Das heißt, das hat mich immer schon so ein bisschen begleitet. Dann bin ich eben also bei verschiedenen Stationen gelandet, wusste aber also im Hinterkopf schon so ein bisschen, okay, ich möchte irgendwann selber gründen. Habe dann im Endeffekt meinen Master eben in Barcelona gemacht und dann mit dieser Fintech-Firma begonnen. Und das Glück war, ich war die allererste Mitarbeiterin. Das heißt, das waren quasi die Gründer und ich habe wirklich von Tag 1 alles mitbekommen, also von Mitarbeiter einstellen, das Produkt entwickeln, das war eine SaaS-Plattform, Fintech-SaaS-Plattform und ja, also die ersten Beschwerden, die ersten glücklichen Kunden, die ersten zahlenden Kunden, auch wie kommuniziert man mit dem Produktteam, also all diese Themen durfte ich wirklich aus erster Hand ansehen und habe dann auch das Sales-Team aufgebaut, war dann im Endeffekt Head of Account Management und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf hatte, okay, ich möchte auch was Eigenes gründen. Und gleichzeitig habe ich dann eben in meinem Freundeskreis gesehen, dass rund um Babys geboren wurden, also im Freundeskreis und in der Familie. Und da habe ich halt oft auch Sachen verschenkt und so weiter und habe dann irgendwann gefragt, ja, ich habe gar nicht gesehen, dass das Baby das schon anhatte. Und dann kam halt oft die Antwort, okay, ja, das ist schon wieder rausgewachsen. Und dann habe ich auch unter Freunden irgendwie vermittelt so, ah, hast du vielleicht einen Skianzug für 3 Jahre? Perfekt, die andere Freundin könnte das nämlich gebrauchen. Und habe einfach wirklich erster Hand gesehen, okay, wie kurzlebig Kindersachen eigentlich sind. Kinder wechseln ja bis zum 15. Lebensjahr 20 mal die Kleidergröße, am Anfang halt wirklich alle paar Monate. Und so ist dann die Idee eigentlich entstanden. auf unserer Uni war es dann so, wir mussten einen Businessplan schreiben in einem Fach und da durfte man sich halt ja irgendwas ausdenken. Da habe ich damals meine Gruppe überredet, okay, warum schreiben wir nicht den Businessplan für diese Idee, die ich eben schon länger hatte. Und das war dann auch so ein bisschen die Basis dafür, dieser Businessplan, wo man dann sagt, okay, das hat jetzt Hand und Fuß, dass ich das dann auch gegründet habe.
Das heißt, Businessplan, weil du es angesprochen hast, ist etwas, was du empfehlen würdest?
Ja, also man kann es Businessplan nennen oder ja, es ist halt vor allem wichtig, dass man sich das wirklich gut durchüberlegt, dass man auch die Risiken sich überlegt, wie kann man da diese Risiken minimieren, auch wie plane ich die Finanzen, das ist ja oft ein Punkt, wo es auch scheitert, also wie viel Geld brauche ich überhaupt, beziehungsweise macht das überhaupt finanziellen Sinn für mich, weil natürlich muss man auch davon leben können und das Unternehmen hoffentlich sich irgendwann selber tragen. Und vor allem auch diese Marktrecherche, die man auch für den Businessplan braucht. Also wirklich mal mit Eltern zu sprechen, zum Beispiel in dem Fall, und zu fragen, hey, wie kauft ihr momentan ein? Was ist euer Bezug zu Secondhand? Und einfach reinzuspüren, gibt es da überhaupt einen Bedarf im Markt?
Wie war da noch deine Marktforschung? Hast du das wirklich nur bei Freundinnen und Freunden gemacht? Oder bist du wirklich auch zu ganz anderen Menschen hingegangen, die vielleicht nicht so, ich sag's jetzt so, in deiner Bubble sind? Ja? Mhm. Und wie würdet ihr denn das machen?
Beides. Also zuerst natürlich mal im Freundeskreis und dann über Freunde, weitere Eltern kennengelernt. Also es war natürlich, es geht dann immer schon ein bisschen von der Bubble aus am Anfang. Aber wir haben dann relativ schnell auch eine Landingpage gebaut, wo wir halt eine Warteliste-Link reingegeben haben. Und da haben wir dann auch gesehen, hey, da melden sich Leute an, da ist ein Bedarf da, das interessiert Leute. Und diese E-Mail-Adressen haben uns dann natürlich, das war dann im Endeffekt 2 Jahre, haben wir uns die aufgehoben, bevor ich dann wirklich gegründet habe. Aber das sind jetzt eben auch Mamas und Papas, die sich dann auf der Plattform auch später angemeldet haben.
War sicher sehr viel Geduld dabei wahrscheinlich, oder? Wenn man da merkt, da kommen so immer mehr Adressen rein, aber wann darf ich denn oder kann ich denn wirklich loslegen?
Ja, also einerseits, ich glaube eher, das motiviert einen total, aber auf der anderen Seite, ich wusste halt auch, dass ich da einfach noch keine Erfahrung habe und ich wusste, ich musste einfach Erfahrung sammeln. Und da war eben, hatte ich sehr viel Glück mit diesem anderen Unternehmen, dass ich da so nah dran war und so diesen ganzen Weg von erster Stunde mitbegleiten durfte. Und da war dann auch eben irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, was ich nicht weiß und ich weiß, wen ich fragen kann. Und jetzt habe ich das Selbstbewusstsein, selber zu gründen.
Was war dann für dich so der erste Moment, wo es von diesem Businessplan, ich sage mal jetzt von dieser doch mehr Theorie, dann wirklich real wurde? Hat es da für dich so einen Moment gegeben oder diesen Schritt, wo du gesagt hast, so und jetzt mache ich wirklich diesen Schritt aus diesem Businessplan raus in mein Business?
Es hat sich schon real angefühlt, aber ich glaube, es war wirklich so die Gründung. Also irgendwie dieses offiziell, ist das jetzt meine Firma und wir haben gegründet, das ist jetzt, ja, das steht jetzt im Firmenbuch drin und alles. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt und da habe ich mich schon sehr gefreut und da hat sich dann auch alles nicht mehr so, ja, also da hat sich alles real angefühlt und nicht mehr so in meiner Fantasiewelt quasi.
Was waren für dich dann so die größten Herausforderungen? War es dann schon, okay, jetzt muss ich bekannt werden, jetzt muss man mal wissen, dass es mich gibt? Oder war es dann doch eher vielleicht die Beschaffung? Nimm uns auch auf diese Reise jetzt mal mit.
Da waren einige Hürden, würde ich sagen. Also eben, ich habe davor schon länger Recherche gemacht. Ich habe mir diese Idee durchüberlegt. Ich hatte den Businessplan. Das heißt, ich habe da zumindest viele Punkte schon abgedeckt gehabt. Natürlich ändert sich das dann alles immer. Also das ist ja auch ein dynamisches Dokument im Endeffekt. Das heißt auch, jetzt sagen wir so Marketingmaßnahmen, die ich mir damals überlegt habe, es haben sich dann, ja, das war dann nicht 1:1 so.
Aber was hast du gemacht, schon, zum Beispiel als Marketing? Oder was hast du, wie war dein Zugang?
Ja, also das war das Erste, was ich mir dachte, weil also wir hatten halt nicht das Riesenbudget. Das heißt, ich dachte mir, okay, wie können wir Aufmerksamkeit bekommen beziehungsweise Sichtbarkeit irgendwie bekommen, ohne dass wir jetzt großartig Geld ausgeben. Und da war mein erster Ansatz mal, okay, Partnerschaften, weil wo ist die Zielgruppe, wo sind die Eltern? Wir wissen, okay, die Reise beginnt mal wahrscheinlich in der Geburtsstation vom Spital. Das heißt, dann habe ich die mal alle angeschrieben. Wir sind auch im Goldenen Kreuz. Also jede Mama, die dort ein Kind bekommt, kriegt gleich mal nach der Geburt einen Flyer von uns. Also dann haben wir überlegt, okay, wo sind die Eltern dann? Dann sind sie im Kindergarten. Also ich habe mich da so ein bisschen durchgearbeitet durch alle österreichischen so Kinderinstitute, würde ich sagen, und habe die mal alle angeschrieben. Dann habe ich auch viele gemacht.
Absagen bekommen da auch oder doch eher Zuspruch oder wie ist das so das?
Also ich habe ja einen Sales-Background, das heißt, das hat schon auf jeden Fall geholfen. Da habe ich ja auch viel so Kaltakquise machen müssen. Ja, natürlich, also viele antworten halt nicht. Also ich glaube, die meisten Leute machen sich jetzt nicht die Mühe zu sagen so nein, sondern da kriegst du halt einfach keine Antwort. Aber oft, wenn du nachfasst, kommt dann doch irgendwann eine Antwort. Und vor allem, ich finde, es ist halt auch total wichtig, wie du das Ganze formulierst. Also ich habe dann auch gesagt, ja, es wäre halt super, wenn ihr euch, wenn ihr uns in der Mission unterstützen könnt. Und unsere Mission ist ja, einfach die Teilung langlebiger zu machen und da die Nutzdauer zu verlängern und so halt eben auch Ressourcen zu sparen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das dann so erklärt, dass dann auch viele sich für die Mission begeistern und dann auch irgendwie mitmachen wollen. Dann, was war der nächste Schritt? Ja, auch viel über Facebook-Gruppen. Das war auch nochmal so ein Punkt, wo wir halt, da gibt es ja wirklich für fast jeden Bezirk eine Mama-Tauschgruppe. Und also Facebook gibt so viele Interessensgruppen und man glaubt ja, Facebook ist so ein bisschen, ja, ruhiger geworden, aber eben diese Gruppen sind total aktiv. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall mal reingeschrieben und auch direkt einfach Eltern kontaktiert. Und dann irgendwann haben wir auch eingesehen, okay, wir müssen noch irgendwann Ads schalten. Aber das waren so die ersten Marketing-Punkte quasi.
Und dann wurde irgendwann mal das erste Produkt verkauft, vermittelt. Wie war das dann so für dich? Wie ist da dann der Prozess gewesen?
Ja, also bei dem Marktplatz ist es ja so, du brauchst die Nachfrage und du brauchst das Angebot. Dann musst du halt mal mit dem Angebot starten. Das heißt, glücklich für mich, vielleicht nicht so glücklich für die andere Firma. Ich habe dann aus einer Insolvenz von einem Kindermodegeschäft, die auch Secondhand-Sachen hatten, das quasi das ganze Inventar mal rausgekauft und habe das dann halt wirklich, also bin ich hier drin gestanden und habe die Sachen einzeln abfotografiert, hochgeladen, eine Beschreibung geschrieben und so weiter. Und ja, das war schon ein ziemlich langwieriger Prozess, also wirklich haufenweise Kleidung. Und dann, ja, war der erste Verkauf und das war schon ein besonders tolles Gefühl. Das war halt, der erste Verkauf war halt ein Produkt, das ich hochgeladen habe, weil so viele VerkäuferInnen hatten wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber nach und nach kamen dann immer mehr dazu und da fing dann aber wieder die Thematik an, okay, Angebot, Nachfrage, weil wir haben dann auch gesehen, oder ich habe dann gesehen, dass es ja einfach sehr viele Leute gibt, die verkaufen wollen, aber vielleicht manchmal noch nicht so viele Leute, die kaufen wollen, gerade bei Secondhand und gerade bei einer neuen Plattform, die man noch vielleicht noch nicht kennt. Das heißt, dieses Vertrauen muss man sich halt erarbeiten und das dauert halt einfach. Da muss man halt sehr, sehr viel auch Zeit reinstecken in Content, würde ich sagen, also sei es Social Media oder Blog und einfach auch erklären, wie ist unser Prozess, was für Kleidung gibt es auf Nuon, was für Eltern bewegen sich da.
Finanzierung, auch noch ein Thema. Du musst die Dinge kaufen, die Kleidung kaufen. Jetzt habe ich da zwischen den Familienfotos in dem Raum auch schon die ein oder andere Urkunde von einem Wettbewerb gesehen. Wie sehr hat dir auch das geholfen, da einfach mal sozusagen zu starten, auch mit so Wettbewerben, da was zu bekommen, dich bekannt zu machen?
Also Finanzierung war natürlich ein Riesenthema am Anfang. Ich wusste das ja schon länger, dass ich gründen will und dass ich da auch natürlich ein bisschen Geld brauchen werde. Das heißt, ich habe mir da ein bisschen was zur Seite gelegt. Das reicht aber nicht unendlich. Und da muss ich wirklich sagen, haben mir gerade diese ganzen Wettbewerbe und Acceleratoren sehr, sehr geholfen. Weil auch wenn es dann eben so, das sind dann halt 1.000 Euro hier, 1.000 Euro dort, aber das ist vor allem am Anfang auch viel Geld, dass man eben dann perfekt in Marketing stecken kann. Und so haben wir uns halt irgendwie durchgeschlängelt am Anfang und jetzt sind wir sogar gerade in Investmentgesprächen.
Man muss, glaube ich, sagen, es gibt auch mehr Wettbewerbe, als man glaubt, oder? Also es gibt wirklich viele Wettbewerbe, wo man mitmachen kann und würdest du auf jeden Fall, schätze ich mal, empfehlen,
Würde ich total empfehlen. Also nicht nur für das Geld, viele sind ja auch eben ohne einen finanziellen Preis, sondern auch für die Sichtbarkeit und auch für das eigene Erfolgserlebnis. Also gerade jetzt im Homeoffice, man sitzt dann oft zu Hause und arbeitet vor sich hin, oft auch wirklich, hat lange Tage, lange Wochen und denkt sich so, okay, aber was ist jetzt das Ergebnis? Und da finde ich auch, dass diese Wettbewerbe einem gerade am Anfang sehr helfen, dass man sagt, okay, man ist am richtigen Weg und einfach so einen Motivationsschub wiederzugeben. Man muss sich halt eine Kundenbasis erst aufbauen, also bis man wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, Product Market Fit, das dauert halt ewig lang. Und ich glaube, da sind auch die Wettbewerbe eine super Möglichkeit, um die Motivation hochzuhalten, um tolle Beratung zu bekommen und eben vielleicht auch ein bisschen an Geld einzusammeln.
Bei diesen Wettbewerben, was war, glaubst du, ein Grund, wieso du da auch recht viel gewonnen hast?
Ich glaube schon, dass auch das Thema Nachhaltigkeit einfach gerade sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt nur, dass das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, aber es war fast eine Voraussetzung, um überhaupt an solchen Wettbewerben teilnehmen zu können. Also das habe ich auch gesehen an den anderen Firmen, die da mitgemacht haben, dass es schon wichtig ist, dass man sich überlegt, natürlich, wie kann die Firma nachhaltig wachsen und sich selber tragen, aber vor allem auch, was sind die Auswirkungen auf die Umwelt? Ist das ressourcenvermeidend? Wie optimiert man die Nutzdauer von Sachen oder eben auch Energie? Also zum Beispiel Heizma war ja auch beim I2B mit dabei, die haben auch jetzt ein riesen Investment bekommen. Also da sieht man schon, dass dieses Umweltthema ganz, ganz, ganz wichtig ist momentan.
Was bedeutet dir Nachhaltigkeit oder wie lebst du es selber?
Ich muss sagen, dass ich davor auch in ganz anderen Branchen gearbeitet habe. Also ich habe mich so ein bisschen durch so Branchenhopping gemacht, also eben Fintech. Ich war auch bei einem Luxus-Online-Boutique in Genf habe ich gearbeitet. Da habe ich ein bisschen dieses E-Business auch mitbekommen. Und auch bei der RAI Magnesita, was ja auch wieder was ganz anderes ist. Und ja, mir ist dann Stück für Stück schon klar geworden, dass, also ich habe vor allem, bei mir ist das Thema Verschwendung. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, aber ich bin sehr ordentlich und auch bei Kleidung, ich weiß nicht, ich finde halt Minimalismus super, super wichtig. Und so bin ich dann auch zum Thema gekommen, auch jetzt gerade Studentenzeit, man hat kein großes Budget und wie kaufe ich ein? Und da ist mir immer mehr aufgefallen, vor allem auch bei Kleidung, dass man oft halt zu diesen Fast-Fashion-Marken greift und sehr, sehr schnelllebige Sachen kauft, was eben nicht nur einem finanziell zu Last fallen kann, aber vor allem auch einfach super schade ist. Und das bei Kindern eben noch mal mehr, weil da die Nutzdauer noch mal kürzer ist. Und dann habe ich immer mehr mich mit dem Thema beschäftigt und bin halt draufgekommen, dass 10% der weltweiten CO2-Emissionen aus der Fashion-Branche kommen. Das ist mehr als Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Und solche Zahlen haben mich dann ziemlich verwundert und geschockt. Das heißt, also über die Kleidung bin ich da eigentlich reingekommen oder eben auch über die Textilbranche. Durch das Unternehmen bin ich auch mit viel mehr Leuten, die in dieser Branche unterwegs sind, in Kontakt gekommen und da öffnet es einem dann schon wirklich die Augen. Und ich würde sagen, da hat sich schon auch die Art, wie ich konsumiere oder wie ich einkaufe, sehr stark verändert.
Jetzt ist die Modebranche sehr hart umkämpft. Thema Nachhaltigkeit. Glaubst du, geht es in Zukunft in der Modebranche nur mehr mit Nachhaltigkeit? Ist das ein Trend, oder Trend ist vielleicht auch das falsche Wort jetzt, aber ist das die Zukunft der Branche? Muss die nachhaltig sein, dass sie überleben kann? Wie ist da deine Einschätzung?
Ein Thema, das wir uns jetzt quasi als Chance genutzt haben, ist die Ökodesign-Verordnung. Also da sieht man schon, dass immer mehr Regulatoriken ins Spiel kommen, wo auch darauf geachtet wird, dass man diese Branche, also die Textilbranche, nachhaltiger gestaltet. Also die Ökodesign-Verordnung zum Beispiel, da gibt es mehrere Punkte, aber der Punkt, der für uns sehr interessant ist, ist, dass unverkaufte Ware nicht mehr vernichtet werden darf. Das Kleidungsstück hat einen Defekt oder das kam zurück und war halt vermudelt oder verdreckt oder was auch immer. Und das wurde dann oft, weil es billiger war, einfach nicht mehr weiterverkauft, weil das natürlich dann nicht der Qualität entspricht, die man von dieser Marke kennt. Und diese Ware zum Beispiel übernehmen wir jetzt und verkaufen wir weiter, weil das ist oft noch im perfekten Zustand. Und da sieht man schon, dass auch die Politik und die Gesetzeslage immer mehr in die Richtung geht, dass man nachhaltig werden muss. Und dadurch ist es gar kein Trend mehr, sondern das ist einfach eine Voraussetzung. Und ich glaube eben jetzt gerade ist es noch oft eine Chance für Unternehmen oder für gerade Modemarken zu sagen, wir sind super nachhaltig, aber zukünftig wird das halt der Standard werden, glaube ich.
Es hängt ja auch die Kleidung hinter dir und die ist ja neu, kann man sagen. Also wenn man sich das anschaut, dem fehlt ja nichts, dieser Kleidung. Mhm. Und lass uns jetzt ein bisschen über diese Kleidung, über die Qualität und so weiter auch noch sprechen und was du da vielleicht auch anders machst als manche andere Plattformen. Mhm. Weil ich würde sagen, dass man etwas kauft, wieder verkauft, vermittelt, das gibt's ja per se schon so, wenn man zum Beispiel an Firmen wie Willhaben oder Vinted oder so weiter denkt, ja. Aber du machst dann trotzdem ein bisschen was anderes, was sozusagen auch dein Alleinstellungsmerkmal ja ist, ja. Ich glaube, du baust auch ein bisschen so eine Art Community auf. Die Qualität ist dir natürlich sehr, sehr wichtig. Was ist denn da dein USP?
Wir haben eben, wie schon erwähnt, damals begonnen, einfach Interviews zu führen und rauszufinden, okay, wie konsumieren Eltern momentan? Und da sind wir halt draufgekommen, dass ein ganz, ganz großer Teil alles noch neu kauft. Und haben dann halt auch gefragt, warum nicht Secondhand? Und sind eben genau auf diese Plattformen eingegangen, wie viel haben, wie Vinted, um zu sehen, was fehlt da oder warum wird da nicht gekauft? Und da waren natürlich die großen Bedenken Qualität, auch Hygiene und auch einfach, wie mühsam das ist. Also es ist ja, Secondhand ist ja oft ein Begriff, der wird in Verbindung gebracht mit Stöbern, ewig lang suchen. Vielleicht, wenn man da für sich selbst shoppt und das halt auch jahrelang passt, macht man das vielleicht gern. Aber bei einem Kind, wo es in 2 Monaten nicht mehr passt, ist das ein mühsamer Prozess und vielleicht nicht unbedingt was, wofür man Zeit oder Muße hat. Und dann ist eben auch bei Willhaben, bei diesen Plattformen, das zum Thema geworden, dass da einfach wahnsinnig viel ist. Also da geht es nicht um Kinderkleidung, geht es nicht unbedingt sogar um Kleidung, sondern gibt es wirklich alles und auch von bis und auch sehr oft sehr unangenehme Gespräche zum Beispiel, die zustande kommen oder eben sehr, sehr mühsame Prozesse. Also da muss man 100-mal hin und her schreiben und dann schreibt die Person nicht zurück oder verhandelt dann, sobald sie an der Tür steht und eben auch, dass also Qualität halt null überprüft wird. Und deswegen haben wir dann schnell gemerkt, okay, was uns halt auszeichnet, also gerade von Anfang an, ist wirklich unser Fokus auf eine Zielgruppe. Also wir versuchen nicht die Masse anzusprechen, sondern wir wollen wirklich wir haben eine Plattform gebaut, die wirklich genau auf die Bedürfnisse von Eltern eingeht. Und das bedeutet eben auch, warum Community, das war ist eben dieser Vertrauensgedanke. Also es ist wichtig, dass man uns vertraut, aber es ist auch wichtig, dass die Eltern untereinander sich vertrauen. Weil ich glaube, es ist ja, man kennt das ja aus, vielleicht aus der eigenen Kindheit quasi, es wurde ja sehr, sehr viel hin und her gegeben. Also von in der Familie, aber auch im Freundeskreis. Und auf Nuren soll es sich anfühlen, als würdest du es von einer Freundin bekommen. Und deswegen ist dieses Community-Building auch so wichtig, dass man das Gefühl hat, man kennt auch ein bisschen die Leute, die auf der Plattform sind. Dann das Zweite ist eben diese Qualität. Und zwar, das überprüfen wir momentan noch manuell. Also da schauen wir uns wirklich jede einzelne Anzeige an und entfernen sie eben auch im Notfall. Was wir vor allem machen, ist einfach highlighten die Sachen, wo wir wissen, okay, da ist eine Verkäuferin, wo wir schon wissen, die hat super Verkäufe gemacht, die hat 5 Sterne, aber eben auch, wo die Fotos gut sind, wo eine Beschreibung dabei ist, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Also das kennt man ja von sich selbst, oft entscheidet man ja aus dem Foto heraus, aber eben auch diese Beschreibung, gerade weil es benutzte Sachen sind, ist sehr wichtig. Also geben wir halt immer als Tipp gerne dazu schreiben, wie wurde das gewaschen, wie oft wurde das getragen, sind Haustiere im Haushalt, ist das ein Rauch Haushalt, weil das sind schon alles Themen, die Mamas und Papas halt beschäftigen.
Jetzt müsst ihr aber davon ausgehen, dass das nicht ehrlich angegeben wird, oder? Ist schon mal passiert, dass da irgendwie das eigentlich falsch angegeben worden ist und dann, keine Ahnung, die Kleidung doch nach Rauch gerochen hat?
Da ist auch ein Punkt, wo wir die Leute absichern, und zwar bei uns gibt es Geld-Zurück-Garantie, und zwar wir behalten halt das Geld als Zwischenschritt ein. Das heißt, wenn etwas defekt ankommt oder nicht der Beschreibung entspricht, können wir auch das Geld wieder zurücküberweisen. Das heißt, so sichern wir nicht nur uns ab, aber sichern vor allem auch die KäuferInnen ab. Und nein, es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Knock on wood. bis jetzt waren wirklich alle Transaktionen, die auf unserer Plattform stattgefunden haben, mit 5 Sternen bewertet.
Wie viele Transaktionen habt ihr da so, oder wo glaubst du, ist das Potenzial?
Wir haben momentan im Monat, also wir haben, ja, sind noch eine kleine Plattform natürlich, wir haben ungefähr so 30, 40 Transaktionen im Monat, wobei wir merken, dass vor allem jetzt immer mehr die Richtung, also in Richtung hochwertige Artikel geht. Also es ist ja eben oft ein 3-Euro-Strampler zum Beispiel verkaufen sich nicht so gut. Wir haben gemerkt, vor allem Markensachen verkaufen sich gut, weil die Eltern halt auch wissen, wie schneidet die Marke, und die natürlich auch langlebiger sind. Und das heißt, da hatten wir jetzt auch schon ein paar sehr große Transaktionen, weil das wurden zum Beispiel auch Kinderwagen verkauft, ein Bett wurde verkauft und eben auch hochwertige Kleidung, also zum Beispiel Jacquardie-Westen und so weiter. Das heißt, auch wenn es vielleicht noch nicht so viele Transaktionen sind, wir merken, dass unsere Marge jetzt auch konstant wächst. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Positionierung immer mehr Richtung hochwertig gehen muss. Und ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, der uns da differenziert.
Und nicht nur Kleidung.
Genau, und nicht nur Kleidung.
Aber mit Kindern muss es zu tun haben.
Genau, genau. Ja. Und ein weiterer Punkt ist eben auch, was uns auch differenziert, ist, dass wir halt die unverkaufte Neuware haben. Sind dann schnell draufgekommen, okay, da ist auch ein Bedarf da von diesen Marken, weil die gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, dass wir die halt weiterverkaufen können. Und das heißt, es ist eben eine Mischung aus Secondhand und unverkaufte Neuware, was, glaube ich, uns auch eine andere Zielgruppe eröffnet. Weil manchmal sind da die Berührungsängste mit Secondhand noch da, aber unverkaufte Neuware, da gibt es halt auch nochmal eine größere Zielgruppe.
Merkt man da, dass man da leichter nochmal zugreift, ja, für viele Menschen.
Ja.
Kannst du das so sagen? Ja, wenn wir jetzt in 5 Jahren hier sitzen würden, noch einmal, wo würde New One dort stehen, glaubst du dann? Oder würdest du es dir wünschen?
Unser Ziel ist es, der Nummer 1 Marktplatz für Secondhand-Kindersachen in Europa zu werden. Bis 2030 haben wir uns das Ziel gesetzt. Also das habe ich auch mit Post-its überall im Office hingeklebt. Das ist unser Ziel. Wir haben uns eben auch nochmal zur Positionierung, nämlich dann oft überlegt, also am Anfang war es ja mehr so auf Masse und dafür in Österreich. Aber natürlich, wenn wir uns auf ein höheres Segment fokussieren, müssen wir halt die Masse von woanders bekommen. Und das heißt, da schauen wir jetzt, dass wir relativ schnell auch geografisch, also in neue Märkte gehen und eben expandieren.
Das heißt, geht es auch in den Export.
Genau.
Ja, Caroline, ein schöner Plan natürlich. Diese Vision, wie bist du da selber dahinter? Hast du da irgendwelche gewisse Tools, die du dir immer da irgendwie dann verwendest? Okay, so ist der Weg, so kann ich mir die Strategie legen. Oder welche Tipps kannst du da Menschen jetzt vielleicht auch mitgeben, die vielleicht jetzt selber diesen Weg machen möchten?
Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man wirklich regelmäßig mit seinen Kundinnen redet, weil man da auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, da kommt man auf neue Sachen drauf und da merkt man auch, okay, vielleicht ist es Zeit umzudenken. Und da ist es halt wichtig, dann schnell zu reagieren, eben auch gerade mit der Positionierung und so weiter. Ansonsten, ja, es ist für mich halt vielleicht ein bisschen was anderes, weil ich in keinem Office sitze. Aber ich glaube, Planung ist das A und O. Und das halt eben auch, also da kann man sich seinen eigenen Rhythmus schaffen, aber für mich ist das halt immer am Anfang des Jahres und wirklich quartalsweise. Also, dass ich mir anschaue, was sind die Ziele für das Quartal, was sind die Ziele für den Monat, und wenn die Aufgabe, die ich momentan mache, nicht diesem Ziel dient, dann ist das vielleicht nicht die richtige Verwendung meiner Zeit. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass man einfach eben bei allem, was man macht, sich überlegt, bringt mich das näher zu meinem ultimativen Ziel? Und manchmal muss man das Ziel eben auch überdenken. Aber eben, also Planung finde ich super wichtig und halt Zeitmanagement. Ich glaube, das ist auch gerade, wenn man vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit kommt, eine ziemliche Umgewöhnung, weil plötzlich kann man sich die ganze Zeit selbst einteilen, kann aufstehen, wenn man will, kann, ja, also, und da habe ich mir relativ schnell angewöhnt, dass ich da doch sehr fixe Zeiten einhalte. Also da gibt es sicher andere Gründerinnen und Gründer, die das vielleicht anders machen, aber für mich, ich halte mich da sehr fix an Arbeitszeiten und plane meinen Tag eigentlich im Vorhinein immer durch. Vor allem gerade in stressigen Zeiten, wo man vielleicht sich dann überfordert fühlt, wenn man 100 To-Dos hat, finde ich sehr hilfreich, dass man in der Früh aufsteht und genau weiß, okay, das sind die Sachen, die ich heute erledigen muss. Das mache ich vor allem mit so Time-Blocking in meinem Kalender, dass ich halt mir überlege, okay, wie lange wird diese Aufgabe dauern? Und natürlich kann was dazwischen kommen, beziehungsweise gibt es dann vielleicht einen User von uns, der sich bei uns meldet und was braucht, dann natürlich nehme ich mir dafür mit Priorität Zeit. Aber dann kann ich diesen Time-Block auch gut verschieben und dann geht mir auch die Zeit nicht aus, weil dann weiß ich, okay, so viel Zeit habe ich und so viel Zeit brauche ich und kann dann meine Tage eben auch so gestalten und wache in der Früh auf und weiß genau, okay, das muss ich heute erledigen.
Also Planung, ganz, Planung, ganz wichtiger Tipp von dir.
Ja, also ich glaube, ja, das würden auch meine Freunde sagen, ich bin eine große Planerin und eine große Listenschreiberin.
Wie schauen deine Listen aus?
Ich habe so ungefähr für alles Listen. Okay. Ich habe so einen riesen Whiteboard und da schreibe ich mir halt die Ziele für die Woche auf und ich finde dieses Gefühl, was wegzustreichen, ganz toll. Deswegen, ja, Listen.
Das macht dich dann glücklich.
Ja, genau. Das sind dann die kleinen Erfolgserlebnisse.
Sehr gut, die gehören natürlich dazu. Hat es auch so einen Fehler gegeben, wo du jetzt sagen kannst, den habe ich gemacht, bitte achtet drauf?
Ja, und zwar, ich glaube, das war mein allererster, also das war der erste Moment mit Nuren und auch gleichzeitig der erste und ein großer Fehler, dass ich aus dem Angestelltenverhältnis raus gegründet habe. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man sich Unterstützung holen kann, auch finanziell, gerade ganz am Anfang. Und da habe ich mich einfach nicht genug informiert. Also auch mit dem Thema Förderungen und so habe ich mich sehr spät beschäftigt. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist auch. Weil da hätte ich mir einiges leichter machen können.
Kann ich mir vorstellen. Ja, an der Stelle darf ich auch gleich Werbung machen, auch für unseren YouTube-Kanal vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich, wo man auch eine Menge an Tipps und Infos findet. Alles rund ums Thema Gründen. Also, wem es da interessiert, bitte auch natürlich reinhören. Auch wir helfen da sehr, sehr gerne.
Das hätte ich kennen müssen.
Ja, dann müssen wir noch mehr Werbung machen, ja, scheinbar. Genau. Deswegen gibt es auch unseren Podcast zum Beispiel. Ja, liebe Carolina, war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dir. Ich sage vielen, vielen Dank. Abschließende Frage jetzt auch noch von mir. Wenn du diesen einen einzigen Tipp hast, welcher ist das?
Ach, das ist nicht so einfach. Ich hätte einige. Ich glaube, der eine Tipp, den ich wirklich habe, ich glaube, das war in meinem Fall, mir ist es nicht sehr leicht gefallen, vor Leuten zu sprechen. Und da habe ich es oft dann vermieden. Und ich glaube, dieses Public Speaking, dass man das wirklich drauf hat und sich wohlfühlt, weil das ist so ein Riesenteil von der Startup-Welt, vom Gründen. Man muss dauernd pitchen, man muss sich dauernd präsentieren und eben auch um Sichtbarkeit zu bekommen, gerade sowas wie heute, muss man sich ja einfach wohlfühlen. Und ich glaube, öffentlich sprechen zu können, ist was man trainieren sollte und wirklich sich nicht fürchten, nach Hilfe zu fragen. Also sich Hilfe holen.
Wunderbar. Und jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie heißt denn Sound of Business? Hast du einen Business Sound?
Einen Business Sound?
Tschüss. Tschüss, okay.
Liste abgehakt.
Sehr gut. Das trifft sich sehr gut. Carolina, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.